Und dann wurde ich gefragt, und wo arbeitest du? Und ich habe dann gesagt, für eine Naturkosmetikmarke. Und dann hieß, was du? Das hätte ich jetzt überhaupt nicht gedacht. Du siehst überhaupt nicht so aus und du siehst irgendwie stylischer aus und ich verstehe das jetzt nicht. Und das hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht. Und in dem Moment wurde mir halt bewusst, wie gesagt, das war vor 6 Jahren, dass das immer noch ein Stereotyp ist. Naturkosmetik ist gleich Öko, ist gleich am besten so Ökolatschen. Und damals war das Thema auch noch nicht so in den Medien, Thema Nachhaltigkeit in dem Bereich oder dass alle Blogger darauf angesprungen sind. Das war nur ganz vereinzelte. Und von daher habe ich dann damals gesagt, so, also irgendwie, das müssen wir angehen. Es kann ja nicht sein, dass die Leute sich nur nicht an gesunde Kosmetik trauen, weil sie das assoziieren mit altem Design, mit Ökos, mit komischen Düften und so weiter.
Herzlich willkommen im Shift-Podcast, dem Podcast für Transformation in Zeiten des Wandels. In diesem Podcast interviewe ich nachhaltige Unternehmen, Startups mit Sinn und Entrepreneure, die die Welt ein bisschen besser machen wollen. Und mein nächster Interviewgast, Swantje van Uhm, ist die Gründerin von Nui Cosmetics und vereint alle diese drei Komponenten. Sie ist ihrer großen Leidenschaft Naturkosmetik nachgegangen und hat erst Savvy Beauty und später dann Nui Cosmetics gegründet. Und wir sprechen im Podcast über die Anfänge der Gründung, über Wegbegleiter und eben wichtige Erfahrungen und Entscheidungen, die sie treffen musste. Wir sprechen über die Höhle der Löwen und die bewusste Entscheidung, Judith Williams 40% von Nui Cosmetics eben abzugeben und da ganz stark zusammenzuarbeiten. Und wir sprechen natürlich auch über Instagram und Swantje verrät ihre Tipps. Am Ende sagt sie natürlich auch noch, was sie Gründerinnen und Gründern weitergeben möchte, die nachhaltige Unternehmen gründen. Also hier ist ganz viel dabei für euch und ich wünsche euch jetzt ganz viel Freude mit dem Interview.
Liebe Swantje, ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit nimmst für das Interview. Und im Shift-Podcast lautet ja immer die erste Frage, was so deine größten Shifts im Leben waren, die ja, dich jetzt zu der Person machen, die du heute bist, die du ja natürlich beruflich bist, wie man dich kennt, aber auch im Privaten.
Die größten, also oder erstmal vielen Dank für die Einladung, bevor ich jetzt hier gleich die erste Antwort springe. Also ich glaube, die größten Herausforderungen oder Momente, die mich beruflich beeinflusst haben, waren auf jeden Fall meine letzten Chefs, wenn die einen so ein bisschen, naja, gebremst haben, will ich mal sagen. Das heißt, aha, wenn man schöne Ideen hat und dachte, oh ja, das will ich machen und so richtig Leidenschaft für das Thema hatte. Und wenn man dann gesagt bekommt, ja, nee, das geht jetzt nicht und das machen wir jetzt nicht und überhaupt, dann ist man so ein bisschen frustriert. Und dann kam irgendwann der Punkt, dass ich dachte, okay, dann mache ich das halt selbst. Also wenn ihr das jetzt nicht versteht, was ich hier vorhabe mit Naturkosmetik und Lifestyle und so, dann, tja, dann gehe ich.
Okay, und wo warst du da? In welchen Companies?
Also ich war bei unterschiedlichen Firmen. Als Studentin war ich zum Beispiel bei Chanel, bei Porsche und bin dann zu konventionellen Kosmetikmarken, die auf Kreuzfahrtschiffen vertrieben werden zum Beispiel oder auch in anderen Vertriebssystemen vertrieben werden. Das waren so zwei unterschiedliche Naturkosmetikmarken.
Ist aber jetzt schon ein Weilchen her, oder?
Das, ja, guck mal, ich habe ja Savvy, also 2015 habe ich meinen letzten Job ja verlassen und habe da sofort mit der Gründung gestartet und 2016 dann schon meinen ersten Online-Shop gelauncht. Ja.
Und du das heißt, du hast mit Savvy Cosmetics eben schon eigens angefangen. Also du hast selber die Rezepturen gemacht, richtig?
Na, also mit Savvy Beauty, das ist ein Online-Shop für internationale Nischen-Naturkosmetik. Und den haben wir für Endkunden gelauncht, weil es mir wichtig war, Naturkosmetik mit dem Thema Lifestyle zusammenzubringen. Dass mehr Leute sich an das Thema Naturkosmetik bzw. gesunde Produkte herantrauen, mit schönen Designs, Düften, Texturen. Und das war so der Startschuss. Und dann habe ich gemerkt, okay, da ist ein Riesenbedarf und habe das dann angefangen, an Händler zu vertreiben. Also ich habe mir die Exklusivverträge gesichert sozusagen in Europa mit den Marken und habe dann das an Händler verkauft. Und dann kam 2017 Nui dazu, beziehungsweise die Idee stammt ja eigentlich schon aus 2015, 2016, aber 2017 haben wir dann Nui gelauncht. Und Nui ist ja unsere Make-up-Marke, unsere eigene. Und steht für exklusive und nachhaltige Beauty-Produkte, aber die für starke Persönlichkeiten sind, mit dem Wunsch nach einer Prise Luxus. Also wir vereinen quasi zwei Welten und das schon seit einigen Jahren.
Damit ich jetzt die Hörerinnen und Hörer noch so ein bisschen besser kennenlernen, würdest du noch einen persönlichen Shift teilen, wenn du so zurückblickst? Also was ich sehr gut nachvollziehen kann oder mir vorstellen kann, dass da sehr viel Energie dann dadurch freigesetzt wird, wenn man sozusagen die eigenen Projekte nicht voranbringen kann, dass man dann irgendwann sagt, hey, jetzt I do it my way. Aber gibt es noch was, was dich persönlich auch vorangebracht hat?
Also ich muss sagen, ich bin von meiner Persönlichkeit her schon sehr neugierig. Und wenn ich was mache, dann mache ich das zu 180% und mit voller Leidenschaft. Und dann will ich auch, dass es funktioniert und perfekt wird. Und wenn man dann natürlich sieht, dass das bei den Endkunden auch ankommt und dass dein Umfeld sagt, ach ja, das ist aber eine gute Idee, stimmt. Das muss irgendwie eigentlich mal her. Wir wissen gar nicht, warum das noch nicht da war die letzten Jahre. Das gibt einem schon einen Energieschub. Aber so ein Schlüsselmoment, ein persönlicher als auch ein beruflicher. Also wie du merkst, ich liebe das schon. Ich kann das gar nicht so trennen, weil Naturkosmetik ist meine Leidenschaft, auch im Privatleben. War, als ich damals sagte, ich bin Produktmanagerin. Und dann wurde ich gefragt, und wo arbeitest du? Und ich habe dann gesagt, für eine Naturkosmetikmarke. Und dann hieß, was du? Das hätte ich jetzt überhaupt nicht gedacht. Du siehst überhaupt nicht so aus und du siehst irgendwie stylischer aus und ich verstehe das jetzt nicht. Und das hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht. Und in dem Moment wurde mir halt bewusst, wie gesagt, das war vor 6 Jahren, dass das immer noch ein Stereotyp ist. Naturkosmetik ist gleich Öko, ist gleich am besten so Ökolatschen Buchregalladen, Buch oder Regal ist ja jetzt schon wieder in, ne? Wie gesagt, das war vor 6 Jahren. Und damals war das Thema auch noch nicht so in den Medien, das Thema Nachhaltigkeit in dem Bereich oder dass alle Blogger darauf angesprungen sind. Das war nur ganz vereinzelte. Und von daher habe ich dann damals gesagt, so, also irgendwie, das müssen wir angehen. Es kann ja nicht sein, dass die Leute sich nur nicht an gesunde Kosmetik trauen, weil sie das assoziieren mit altem Design, mit Ökos, mit komischen Düften und so weiter. Genau, das war so ein Schlüsselmoment für mich persönlich. Ja.
Ich würde gern als nächstes ein bisschen über die Höhle der Löwen sprechen und einfach nochmal, wenn du so reflektierst, wie das für dich war, wie sich das angefühlt hat, das ist ja jetzt ein paar Wochen her. Und dann finde ich es halt ganz spannend, wie die Community darauf reagiert hat, weil das ist ja dann auch nochmal ein Riesenschub für die Marke und auch für die Reichweite.
Genau, also wir haben ja jetzt November, die Ausstrahlung war im Oktober und die Aufnahmen, die wurden ja schon am Anfang des Jahres gedreht, ja. Und wir haben dann innerhalb von ein halbes Jahr haben wir die Verträge verhandelt, beziehungsweise erst über das Thema Strategie gesprochen, was stelle ich mir für die Marke vor und so weiter. Stimmt das mit dem überein, was Judith Williams sich vorstellt? Und als wir uns dann einig waren, dann ging es an die Verträge und das hat 6 Monate gedauert. Es haben viele, ich wollte erst 20% nur abgeben und habe dann aber 40% abgegeben. Und viele haben dann gesagt, ja, das war ja viel zu viel. Aber jetzt nicht von unserer Community, sondern so generell im Netz. Das ist ja viel zu viel und wie kann man das machen? Was die Leute aber nicht bedenken, ist, dass das Business sehr hart ist. Die Beauty-Industrie ist sehr umkämpft und es ist noch schlimmer geworden in den letzten Jahren, gerade auch im Naturkosmetikbereich. Es stützen sich große Konzerne auf das Thema Naturkosmetik, was ja vor 6 Jahren auch noch nicht der Fall war. Und das Thema Branding kostet einfach unheimlich viel Geld. Für Branding und Marketing bekommt man vielleicht am Anfang, was man im Businessplan schreibt, aber nicht, wenn man ein Unternehmen ist, was profitabel ist, dann sagen die, ja, ich will finanzieren euch gerne Ware, kein Problem, dafür kriegst du immer Geld von mir oder von uns. Aber das Thema Marketing, das muss schon aus den eigenen Mitteln kommen. Und um eine Marke voranzubringen, wie man es braucht, um im Wettbewerb bestehen zu können, hätte das nicht gereicht. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, dass ich die 40% abgebe und nicht nur 20%. Und letztendlich ist es ja so, wenn Judith 40% hat, ist ihr mehr oder viel mehr daran gelegen, dass die Firma funktioniert und die Marke. Das heißt, wir arbeiten sehr eng zusammen. Das muss man ja auch bedenken. Und mein Ziel ist es ja, Naturkosmetik, stylische Naturkosmetik, mehr in die Masse zu kriegen. Dass die Leute wirklich gesunde Produkte benutzen und auch merken, ach, das sieht auch cool aus, das sind klassische und moderne Farben, das ist ein cooles Design. Ich muss auf nichts verzichten. Und das ist ja das Ziel. Und wenn man nischig bleibt, dann ist es schwer, dieses Ziel zu erreichen, auf jeden Fall. Und dadurch gab es natürlich einen riesen Boost.
Ja, und könntest du das auch noch spezifizieren, wie viel Branding braucht es, um so eine Naturkosmetik-Marke jetzt, also wenn du jetzt anfangen müsstest, was würdest du sagen, wie viel müsste man vom Kuchen ins Branding investieren?
Also Marketing, ich sag mal so 20%, das ist so eine Kennzahl, die man so klassischerweise annimmt, aber ideal wäre natürlich 30, vielleicht sogar noch mehr am Anfang. Mir war es halt wichtig, als ich die Firma gestartet habe, dass ich immer profitabel bin und auch schon Gewinne erziele. Also ich war nie so, dass ich einfach mal einen Batzen Geld nehme und den einfach mal in den Trichter reinschütte und gucke, was unten rauskommt. So. Sondern ich wollte das immer schon unter Kontrolle haben, auf jeden Cent geguckt, weil wenn man für alles selbst bürgt, und ich habe die ganzen Kredite ja auch genommen für die Firma und bürge dafür privat, obwohl es eine GmbH ist, dann muss das funktionieren. Dann ist das kein Spielgeld. Und es ist auch mein Geld, ne, wenn ich dafür bürge.
Ja.
Und da haben wir schon ganz genau geguckt, dass es organisch wächst, aber auch profitabel ist und Gewinne abwirft. Und das soll es natürlich auch weiterhin, aber man hat natürlich viel mehr Spielwiese mit Investoren on board und viel mehr Möglichkeiten.
Ich war ganz überrascht, dass Nui dann doch ein bisschen älter schon ist, weil ich habe nämlich die Marke in meinen kleinen, feinen, lokalen Stores hier im Prenzlauer Berg kennengelernt oder in Mitte in einem, der heißt New Movement, Aesthetic Movement und dann aber auch im Novel Store in der Riegelstraße, da gibt es, gibt es das immer noch und da habe ich das zum ersten Mal kennengelernt und habe so hinten geguckt, dachte, oh, was ist das Cooles und benutze es natürlich auch total gern und war dann überrascht, dass eben du dann doch schon viel länger dabei bist, aber klar, das dauert natürlich auch. Hattest du irgendwie eine Art Mentorin in der Zeit? Also wenn du sagst, du bürgst dann auch privat, das klingt auch so nach so einer One-Moment-Show am Anfang. Oder hattest du jemanden?
Ich habe schon, also für Nui, da haben wir natürlich, also wir haben klassische Businesspläne geschrieben, bei den Banken eingereicht und so weiter. Also es hatte, und ich habe ja meinen Job aufgegeben, also das war schon so all-in oder gar nicht. Und dadurch, dass wir die anderen Firmenbereiche noch hatten, haben wir gar nicht so 180% Fokus auf Nui gelegt. Wir haben dann einfach im Laufe der Zeit gemerkt, dass sehr viel Nachfrage automatisch kam. Also wir mussten gar nicht viel machen. Und da habe ich dann erst das Potenzial erkannt und gesagt, okay, also irgendwie war mein Reha dann doch richtig.
Ja.
Vielleicht sollten wir uns mal mehr auf dieses Thema stützen, was natürlich dann natürlich zu einem langsameren Wachstum am Anfang geführt hat. Klar, wenn man das nicht 180% macht und noch andere Firmenbereiche hat. Eine Mentorin, also ich hatte viele Begleiter auf jeden Fall. Mein, für unterschiedliche Bereiche. Zum einen ein Finanzberater natürlich. Der hat mich die ganzen Jahre schon begleitet. Nicht ganz am Anfang, da habe ich dann gewechselt. Aber zu dem habe ich heute noch Kontakt und gehe das nochmal alles durch, zum Beispiel um Preiskalkulation nochmal gegenzuchecken oder wenn ich zur Bank gehe, die Bankunterlagen nochmal gegenchecken zu lassen, weil das sind ja Profis und es ist immer gut, nochmal einen zweiten Blick zu haben. Und natürlich tauscht man sich mit vielen Freunden auch aus, die in der Branche sind, beziehungsweise auch mit Unternehmerinnen. Es gibt jetzt keine, wo ich sage, das ist so die eine, sondern das waren, also wir haben uns immer mit mehreren getroffen und dann ausgetauscht.
Ja, super wichtig auf jeden Fall. Wie verbindest du denn so dieses Beste aus den beiden Welten, Luxus und Nachhaltigkeit? Vielleicht auch, wie machst du das im Privaten? Das fände ich auch nochmal spannend. Also abseits von Beauty-Produkten, wie lebst du das?
Also bei Nui Cosmetics ist es so, dass es uns sehr wichtig war, wie gesagt, diese zwei Welten zusammenzubringen, indem wir gesunde Inhaltsstoffe kombinieren mit einem Design, was man bei gesunden Inhaltsstoffen oder Öko- in Anführungsstrichen Produkten gar nicht erwarten würde. So. Also wenn man unsere Kosmetik sieht, dann schreien wir nicht, ah, wir sind Naturkosmetik, sondern wir sind eine stylische Marke, versuchen so die Leute zu erreichen und dann ist es auch noch gesund. So, also wir gehen eher die andere Schiene. Und natürlich in der Bildsprache, im Image, mit unseren Videos, mit dem Produktdesign. Das ist natürlich, also das spiegelt alles schon einen moderneren Lifestyle oder Luxus. Das ist ja nicht nur ein Wort, Luxus ist definitiv auch jeder anders, wieder.
Hast du das Gefühl, dass die großen Player da auch massiv nachziehen, dass ihr für die eigentlich so ein Best Practice seid?
Ja, also das war schon immer so, auch in anderen Bereichen. Und klar, die lassen die Kleinen erstmal machen und gucken. Das sind ja die, die Leidenschaft haben und dann so sich richtig ins Zeug legen und auch nah am Kunden oder näher am Kunden sind öfter. Auch durch Social Media beispielsweise. Und dann ziehen die oft nach, das ist schon so. Aber was ich noch hinzufügen wollte, ist mir wieder eingefallen. Und zwar, das Thema Packaging ist ja ein ganz wichtiges in der Kosmetikindustrie. Und wir haben zum Beispiel unsere Foundation schon in Glas oder unsere Cream Illusions in Glas. Das ist natürlich auch so ein Thema Nachhaltigkeit. Trägt das natürlich auch einen riesen Faktor bei, wenn man überlegt, wie viele Kosmetikprodukte genutzt werden. Und wir haben auch ein eigenes Produktdesign entwickelt. Das besteht nur aus Papier, wird in Deutschland hergestellt, das Papier, und auch produziert. Also die Form wird hier auch produziert. Und zum Patent haben wir das angemeldet, wie gesagt. Und das gab es wohl auch noch gar nicht. Also wir verzichten komplett auf Plastik zum Beispiel. Du kennst ja bestimmt die Paletten. Und diese Paletten, die kommen meist aus China, haben dann Plastik, Folien, giftige Klebstoffe drin. Und das wollten wir oder haben wir versucht, anders zu machen. Und es ist uns zum Glück auch gelungen. Und da haben wir auch dieses Thema Nachhaltigkeit verbunden mit einem schönen, schimmernden, modernen, luxuriösen Papier. Das heißt, wenn du das siehst, denkst du erstmal gar nicht, ach, das ist jetzt Naturkosmetik oder so. Denkst einfach, oh Gott, jetzt schimmert und das ist aber irgendwie cool. Ja, und da versuchen wir so diesen Spagat hinzubekommen. Das ist natürlich ein Weg, der noch lange nicht am Ende ist, gerade in der Packaging-Industrie. Als ich vor 2 Jahren mit denen geredet habe, haben die gesagt, ach, Sandy, nee, das, wir brauchen noch ein paar Jahre für so nachhaltige Packaging-Lösung. Und die brauchen tatsächlich noch ein paar Jahre, weil das natürlich alles durch die Labortests gehen muss. Aber wir haben dann gesagt, komm, ey, wir fangen das jetzt an mit dem Einpackaging und in vielen Nachschichten gucken wir, was da rauskommt. Und zum Glück hat es funktioniert. Und man wusste ja auch nicht, geht das überhaupt durchs Labor? Das wussten wir auch nicht vorher.
Ja. Und, ich kenne das, das ist der Eyeshadow.
Genau, das ist das Chili. Ich muss mal gucken, ob
ich das... Ich kenne das, ich habe das sogar und ich finde das so cool. Und ich habe gerade gedacht, wow, da sind bestimmt einige... Ich dachte wirklich gerade, bevor du Nachtschichten gesagt hast, habe ich gedacht, boah, da ist man doch bestimmt, liegt man doch bestimmt abends im Bett und überlegt so, ja, wenn ich das so schiebe und so mache und so. So ein bisschen so Prinzip Streichholzschachtel ist das ja dann am Ende,
genau,
ne?
Genau,
dass man das so aufschiebt.
Ja. Genau, man schiebt es auf wie so eine Streichholzschachtel, aber das darf ja zum Beispiel nicht komplett rausgehen, das muss ich einhaken und das ist schon ein kompliziertes Konzept.
Ja, ja.
Das habe ich mit einem Freund von mir entwickelt, der auch das andere Packaging für uns macht und das war schon so, das ist aber viel in die Ecke geflogen, wo wir gedacht haben, so, boah, jetzt funktioniert das schon wieder nicht und jetzt hakt das schon wieder nicht ein und das ist schon, aber das macht auch Spaß und das ist, glaube ich, auch das, was die Welt Startup an sich ausmacht, dass man das umsetzen kann, was man gerne umsetzen möchte.
Mhm. Wie viel bist du noch also bei der Produktentwicklung dabei, also bei Packagings, aber auch bei, was weiß ich, Foundations oder so, das kommt alles noch aus deiner Hand?
Das kommt alles aus meiner Hand. Ab nächstem Jahr werde ich eine Produktmanagerin im Team haben, mit der habe ich jetzt auch die letzten Tage nochmal gesprochen. Da freue ich mich auch schon sehr drauf, weil ich einfach nicht mehr alles schaffe, weil wir natürlich auch mehr launchen möchten. Aber bis jetzt kam immer alles von meinem Tisch, ja.
Mhm. Wie viele seid ihr jetzt im Team?
Wir sind 15.
Ah ja, ja. Schön. Mhm. Was hast du denn so für dich gelernt in den letzten Jahren? Also bis hin zu natürlich mit großen Risiken zu leben und trotzdem noch nachts gut zu schlafen, auch wenn du privat haftest, aber
also schlafen,
ich sehe schon,
Schlafen kann ich gut. Also ich muss sagen, im ersten Jahr sah das natürlich anders aus, wenn man das noch nicht so gewohnt ist. Und dann kam ich aus einer Festanstellung, das Gehalt kam jeden Monat schön auf mein Konto. Und das hieß natürlich am Anfang erstmal Verzicht. Viel weniger Gehalt. Also ich hatte ein Viertel, wenn überhaupt, von meinem vorherigen Gehalt, was ich mir ausgezahlt habe. Und dann, klar, hat man da auch schon am Anfang Ängste und denkt so, boah, ey, wenn das nicht funktioniert. Aber irgendwie hatte ich immer das Bauchgefühl, das funktioniert. Und ich bin auch von der Persönlichkeit her so, dass ich sehr viel Ausdauer habe. Meine Mutter hat mir immer mitgegeben, nur Ausdauer führt zum Erfolg. Und das ist auch so, wenn man alles sofort hinwirft, das ist ja auch wenn ein Puzzle, ne? Wenn du keine Geduld hast, ein Puzzle zu Ende zu führen, dann kannst du das Puzzle halt nicht irgendwie an die Wand kleben, wenn das möchtest du. Es gibt ja Leute, die machen das. Und genauso, es ist ja im Kleinen wie im Großen. Also deswegen, ja, das habe ich schon viele gefragt. Ich kann immer gar nicht so wirklich drauf antworten, außer dass ich immer sage, gut, wenn ich jetzt 10.000 Euro nicht zurückzahlen kann, dann kann ich wahrscheinlich auch 100.000 oder 500.000 nicht zurückzahlen. Entweder es klappt oder es klappt nicht. Und wenn es nicht sofort klappt, bei uns lief ja auch nicht immer alles rund am Anfang, dann muss man sich halt was anderes überlegen und gucken, was der Markt gerade möchte und dann umswitchen. Und der Kern unserer Idee am Anfang, der ist ja immer noch da. Das Thema Naturkosmetik, den Leuten näher zu bringen und gesunde Produkte zu entwickeln, die auf Nachhaltigkeit, aber auch auf Lifestyle-Luxus bedacht sind und funktionieren.
Kannst du so ein paar Abfucks teilen, also vom ersten Jahr oder?
Also wir hatten am Anfang so ein Startgeld genommen. Das war von der öffentlichen Bank. Und da musst du jeden Bereich vorher schon genau festlegen, für den du das Geld ausgibst. Und dieses Geld musst du dann dafür auch ausgeben und erst dann bekommst du das. Das heißt, du hast großartig keinen Spielraum. Und dann hatten wir am Anfang ein Problem mit uns mit einer PR-Agentur. Ich weiß noch, die hat 12.000 Euro in 3 Monaten gekostet oder 4 Monaten und hat uns 3 Clippings gebracht, also 3 Veröffentlichungen. Und da habe ich gedacht, das kann so jetzt nicht sein. Und das war damals viel Geld, weil wir haben am Anfang gar nicht so viel Geld aufgenommen. Und da dachte ich, boah, ey, nee. Und dann ging das noch 2-3 Monate so weiter. Ich hatte dann schon gekündigt. Und dann war das Geld alle. Unter anderem auch wegen dieser einen Sache. Aber da waren noch 2 andere Sachen. Und dann dachte ich, okay, das Geld ist jetzt alle. Du kannst jetzt keine neue Ware kaufen. Und die Umsätze stimmen noch nicht. So. Und dann stehst du natürlich da und denkst so, okay, was machst du? Und dann habe ich irgendwie das letzte Geld zusammengekratzt, das waren 5.000 Euro, und habe dann noch ein neues Projekt gemacht. Und so kam das wieder ins Laufen. Und man muss halt irgendwie immer irgendwelche Lösungen und Wege finden. Kreativ sein, flexibel sein. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man an dieser Anfangsidee, also wie gesagt, der Kern, die Mission, die steht ja immer noch. Aber man darf nicht an seiner Anfangsidee so festhalten, dass man sich so verbeißt, dass man alles drumherum nicht mehr sieht. Also bei uns war das zum Beispiel, das war der Online-Shop und der Vertrieb, die haben dann gut funktioniert, aber Nui lief viel besser. Ne? Also, und deswegen habe ich dann gesagt, okay, dann lass doch Nui mehr vorantreiben. Und also so muss man schon immer gucken, wenn man sich selbstständig macht oder ein Unternehmen führt, dass man es immer wieder justiert und schaut aus verschiedenen Blickwinkeln. Ja, das glaube ich ist das Wichtigste.
Mhm. Das finde ich eine total wichtige Botschaft, weil ich bin ja auch ein großer Verfechter davon, sich Ziele zu setzen. Aber ich bin genauso ein Riesenverfechter davon, auch zu sagen, wenn das in die Richtung halt nicht geht und man das Ziel nicht erreicht hat, ja, dann sucht man sich eben einfach auch was Neues. Also im Endeffekt sind wirklich so Ziele eigentlich nur dafür da, dass man im Grunde genommen offen bleibt, weil das ist ja kein statisches Ding, so ein Business. Das entwickelt sich immer weiter und darf sich auch entwickeln und da dürfen auch Bereiche wieder gehen, so genau. Oder halt eine andere Position einnehmen.
Genau, ja, man sagt ja auch, unterschiedliche Wege führen nach Rom. Ne? Also es ist halt nicht immer nur der eine Weg und unsere Mission war es, wie gesagt, Naturkosmetik mit einem Touch Luxus zu versehen und dass die Leute sich einfach rantrauen, dass es funktioniert. Und wie man das dann in die Welt trägt und das verändert, das kann man ja auf unterschiedliche Weisen tun.
Ja. Wenn wir jetzt das Thema Nachhaltigkeit noch ein bisschen weiterdenken, könntest du dir auch einen Refill-Ansatz vorstellen? Weil das mit Luxus jetzt zu vereinen, ich spule mal kurz vor, Also ich finde es genial, aber ich bin ja auch
absolut. Also ich glaube, also Menschen sind sehr optisch, also optisch veranlagt, das ist falsch, und visuell veranlagt. Das heißt, aus der Wirtschaftspsychologie heraus ist ja schon bekannt, dass das Packaging großen Einfluss hat, in welche Richtung man zum Beispiel geht, wenn man in der Drogerie steht oder ne, im Beauty-Salon und, oder in der Beauty-Boutique. Und von daher ist es, glaube ich, nur eine Frage, wie man es aufbereitet. Und deswegen kann ich mir das sehr gut vorstellen, ja.
Das heißt, dass, also ich bin jetzt nochmal weiter, wir kennen ja alle die Systeme, dass man sich bei Vegans die Gummibären aus der Abfüllstation halt zieht oder im Unverpacktladen die Nudeln in sein Glas packt. Könntest du dir das wirklich jetzt mal so fast forward vorstellen, dass die Leute dann irgendwie, weiß ich nicht, im New Cosmetics, Nui Cosmetics Store Abfüllstation hat?
Nee, das kann ich mir nicht vorstellen, weil das mit der EU-Kosmetikmittelverordnung nicht übereingeht. Das muss ja auch alles sicher sein für die Kunden. Was man sich vorstellen kann, ist aber, dass man zum Beispiel ein Packaging, welches eine Refill-Funktion integriert hat, verkauft. Mhm. Und dann nur, wird ja auch schon gemacht, und dann nur der Inhalt, der aber auch verpackt ist natürlich, aus hygienischen Gründen, dann der Inhalt verkauft wird. Das heißt, man hat ein Packaging und muss nicht bei jedem Mal, wenn man einen neuen Lippenstift oder sonst was will, ein neues Packaging kaufen. Das schadet der Umwelt natürlich auch. Also das kann ich mir schon vorstellen, auch für Nui. Genau.
Muss natürlich auch mit der Zielgruppe vereinbart sein, weil dieses Neue, sich was Neues gönnen und so, also gerade bei Luxus, kann ich mir schon vorstellen, dass da manche lieber, man kann es ja auch als Option anbieten, ne? Sodass man die sehr nachhaltig Orientierten dann befriedet, genau, und die es gerne neu haben. Ja. Interessant. Was ist denn Luxus für dich? Lass uns das nochmal definieren. Wie?
Luxus ist für mich, wenn ich die Freiheit habe, das zu machen, was mir Spaß macht und Zeit mit meinen Freunden und mit meiner Familie und meinem Freund. Weil ich arbeite natürlich sehr viel. Das heißt, also wenn ich dann irgendwie mal wirklich ein Wochenende frei habe, dann genieße ich das total.
Ja,
dann also brauche ich auch keine Beschallung von irgendwoher oder muss nicht in die Disco oder sonst was. Geht ja eh nicht gerade wegen Corona. Aber das, da würde ich lieber den Wald vorziehen.
Ja, Zeit als Luxusgut, das wird immer wichtiger tatsächlich. Ne? Ich glaube auch, dass sich da die Wahrnehmung nochmal ganz stark verändert jetzt, weil und halt sinnvoll genutzte Zeit natürlich auch, also nicht verdaddelte Zeit, sondern wirklich Zeit zu haben. Toll. Dann würde ich gerne noch ein bisschen über Instagram reden. Wie hast du denn angefangen? Also ich nehme an, du hast für Savue einen Channel, für Nui, für dich privat, wie hast du so losgelegt?
Genau, also wir haben natürlich Social Media Kanäle genutzt, auch Instagram, ganz klar. Und uns hat das sehr viel gebracht, weil natürlich man den direkten Kundenkontakt hat, sofort. Und das direkte Feedback ungefiltert. Und wir binden unsere Community da immer noch ein und fragen zum Beispiel, was sie für neue Produkte wünschen oder welche Bilder sie lieber mögen, wenn wir beispielsweise eine neue Kampagne launchen oder welche Bilder wir auf der Website darstellen. Also das machen wir schon alles. Und ich glaube, am wichtigsten ist, wie gesagt, der Gedanke der Community, dass die entscheidet, was relevant ist und was nicht relevant ist. Und nicht irgendjemand, der nur hinterm Schreibtisch sitzt.
Was merkst du so, welche Formate da besonders gut ankommen oder was die Community wirklich so abfeiert?
Am besten kommt an, wenn wir live sind, auf jeden Fall. Aber das kann man nicht den ganzen Tag natürlich machen. Wir machen in letzter Zeit noch mal wöchentlich immer so ein Live. Da zeige ich den Look der Woche und schminke da so ein bisschen. Und da werden auch Fragen gestellt. Da zeige ich auch mal andere Produkte, die ihr gerne sehen möchten live. Würde ich gerne mehr und öfters machen. Aber wie gesagt, es ist auch zeitaufwendig, das vorzubereiten, nachzubereiten und so. Aber das ist auf jeden Fall, das kommt sehr gut an. Weil die dann auch so diesen direkten Kontakt haben und wirklich fragen können.
Ihr schaltet ja auch Anzeigen. wie relevant ist noch Facebook für euch und wie relevant Instagram?
Also es kommt natürlich darauf an, welche Zielgruppe man hat. Auf Facebook ist eine ganz andere Zielgruppe unterwegs als auf Instagram natürlich. Von daher muss man sich als Marke überlegen, wer ist eigentlich meine Zielgruppe. Und genau deswegen, also für uns ist es jetzt mehr Instagram, vom Alter her, aber auch von den Interessen. Aber wir bedienen natürlich auch Facebook, weil da hat man eine ganz andere Altersgruppe. Die sind natürlich auch nochmal kaufkräftiger. Genau, deswegen bedienen wir beide Kanäle.
Und seid ihr dann auch mit anderen Sujets draußen? Also auch diversifiziert? Also macht ihr dann speziell auch Shootings mit, ich sage jetzt mal, älteren Zielgruppen für den Kanal Facebook?
Das machen wir nicht. Also ich weiß, dass es andere machen. Das machen wir aber nicht, nee.
Mhm. Sondern spielt das dann entsprechend aus. Ja. Okay. Ah ja, spannend.
Hatten wir aber auch überlegt, tatsächlich.
Ja, würde ich auch versuchen. Würde ich auch, wenn ich einen Tipp geben darf, das ausprobieren. Es ist so und so. Manchmal ist es tatsächlich so, dass auch die ältere Zielgruppe, ich sage jetzt mal ab 40, eigentlich sich ganz gerne hier und da dann doch auch mit den Bildern von Jüngeren identifiziert oder halt, oder ne, also spezielle Gesichter oder so. Ich glaube, es ist mal so, aber es gibt auch einen Teil, der gerne sich repräsentiert sehen möchte. Und es gibt ja auch immer mehr Kampagnen, wo auch wirklich auch mit älteren Frauen auch geshootet wird und so, was ich halt auch immer, ich finde es halt einfach ganz schön, wenn halt alles, ne, wenn es divers ist und alles zu sehen ist.
Was wir machen halt, was wir natürlich schon machen, ist, dass wir auch in Anführungsstrichen Unperfekte oder nicht diese Perfektion zeigen. Ne? Also wir retuschieren unsere Bilder jetzt nicht bis zum geht nicht mehr oder wir shooten auch mit Endkunden beispielsweise. Da machen wir auch Aufrufe in unserer Community.
Aha. Naja, cool.
Das machen wir natürlich schon, aber es ist jetzt noch nicht so, dass wir jetzt so ein Best-Ager-Model oder so hatten. Bisher noch nicht, wie gesagt. Also das haben wir letztens erst diskutiert.
Ja, ja.
Im Team. Ja.
Und bei den Shootings mit Endkunden, macht ihr das dann so, dass ihr, dass die, wenn die aus der Community kommen, das heißt, ihr habt irgendwie Kontakt mit denen und fragt die dann einfach direkt, hey, hättest du Lust?
Wir machen meistens einen Aufruf.
Ah ja, und dann melden sich.
Okay. Aber wenn ihr Lust habt, dann schickt uns doch so ein Polaroid und ein paar Worte von euch. Und dann stellen wir das so zusammen.
Mhm. Schön, das finde ich total einen schönen Ansatz, ja. Weil ich glaube, die freuen sich halt riesig, ne? Wenn die.
Es ist ja auch schön für beide Seiten, ne? Also die bekommen schöne Bilder und werden, weil letztendlich die Kunden von Nuji, das ist ja auch unsere, ich sag mal jetzt übertrieben, Family in Anführungsstrichen, also die machen das ja erst möglich, dass wir das machen, was wir jeden Tag machen.
Ja.
Ja, die sind Fans von den Produkten und lieben die und dadurch haben wir ja auch unsere Daseinsberechtigung.
Lernst du gerade, deine Zeit besser einzuteilen? Und hast du vielleicht schon etwas gelernt, was du anderen weitergeben kannst, wenn der Hustle zu krass wird?
Ja, wenn der Hustle zu heftig wird, dann trete ich auch manchmal kurz ein Stück zurück.
Ja.
Und sage dann, okay, also jetzt ist manchmal 30 Minuten Pause und trinke jetzt erstmal Kaffee. Und trinke jetzt nochmal darüber nach. Also ich bin jetzt niemand, der losrennt und alles anfängt, sondern ich versuche wirklich zu gucken, macht das gerade Sinn? Oder wie kann ich mir jetzt meine Zeit freischaufeln für Dinge, die wirklich also der Kern sind oder am wichtigsten sind für die Firma? Dass ich jetzt nicht alle 300 E-Mails heute beantworte, sondern jetzt nur die, die heute essentiell sind für die Firma. So, das kriege ich, glaube ich, auch ganz gut hin. Aber das funktioniert jetzt auch besser, weil wir ein größeres Team sind und weil ich auch viel abgeben kann. Das war am Anfang natürlich auch nicht so, weil du musst schnell wachsen und du musst auf jeden Fall alles hinbekommen, aber du hast halt noch nicht die Manpower.
Was würdest du denn Gründerinnen und Gründern mitgeben? Was hast du für Tipps? Mal die drei Tipps von Swantje.
Auf jeden Fall auf das Bauchgefühl hören. Das ist wirklich ganz wichtig, wird wirklich oft unterschätzt. Und auf jeden Fall Ausdauer. Und sich von Krisen oder negativen, ja, ich sag mal, Erlebnissen nicht runterziehen lassen, sondern eher daraus versuchen, Energie zu schöpfen. Also ich kriege dann immer so einen Boost, wenn ich denke, es hat jetzt nicht funktioniert. Und dann denke ich so, jetzt muss aber das andere richtig gut sein. So, also das für Negativität, da hat also ein Zeitplan von Gründern hat das eigentlich nicht viel Platz. Mhm. Oder sollte nicht viel Platz einnehmen, glaube ich.
Ja.
Also lösungsorientiert auf jeden Fall.
Fehlerfreundlichkeit, sage ich immer.
Fehlerfreundlichkeit. Ja. Ja, du, das ist auch ein Thema, weil am Anfang war ich immer so perfektionistisch und jetzt denke ich manchmal, Augen zu und durch, es ist jetzt nicht das perfekte Bild geworden, Beispiel, ne? Produktshooting oder so. Aber den Kunden wird es trotzdem gefallen. Und dann geht's raus. So. Hätte ich früher im Leben nicht gemacht, da hätte ich 3 Tage gesessen, bis das Bild perfekt wird. Aber dafür ist jetzt einfach auch gar keine Zeit mehr. Und so ein bisschen Perfektionismus loslassen ist, glaube ich, auch nicht schlecht. Ja.
Ich finde das interessant. Also ich meine, als starke, also auch das Thema Branding ist dir ja wichtig, ne? Deswegen ja auch, wie du eingangs sagtest, da einfach nochmal ein bisschen mehr Puffer und Budget einfach zu haben. Nichtsdestotrotz entscheidet ja auch irgendwie am Ende ein bisschen die Community, was sie mag. Und oft, also ich meine, selbst das testet ihr oder lasst ihr abstimmen von der Community. Und man will natürlich sein Branding da gut in Bild und, ne, und Sprache und allem rüberbringen. Aber ich finde, da kann man wirklich manchmal einfach ein bisschen loslassen und sagen, hey, am Ende testet sowieso der Algorithmus, welches Bild ankommt. Und meistens ist es das, was uns nicht so gut gefallen hat.
Guter Punkt. Das war auch jetzt ein Thema Produktbild. Wir hatten ein richtig schönes Shooting und so schöne Bilder. Und wir haben die da gepostet und da kam aber gar nicht so viel Rücklauf. Und dann habe ich irgendwie aus der Laune heraus gesagt, ich fotografiere jetzt mal die Foundation. Und dann gucken wir mal, wie das ankommt. Dann habe ich mein Handy gezückt, habe das auf die Tischkante gestellt und habe diese Foundation, schlechtes Licht, nicht mal richtig hochauflösend mit dem Handy gepostet. Das Bild, das hatte mehr als doppelt so viele Likes. Da dachte ich, was ist denn los? Was soll das? Und seitdem ich das wirklich realisiert habe, bin ich da jetzt auch nicht mehr so perfektionistisch und sage, das muss jetzt das perfekte Bild sein. Und es ist jetzt auch anders als vor, was weiß ich, 6 oder 7 oder 8 Jahren, als ich dann bei Chanel gearbeitet habe, als nur Perfektion in der Kosmetikindustrie gewollt war, beispielsweise. Also es hat sich schon sehr gewandelt in der Zeit, was ich aber auch gut finde, weil es realer ist. Weil niemand, ich sehe auch nicht wie so ein Model auf dem TV-Bildschirm aus und habe meine kleinen Fältchen und Poren und das sollte man dann auch zeigen. Es gibt aber Models, wenn wir Modelfotos machen, retuschieren wir wirklich so gut wie gar nicht. Die haben halt wirklich perfekte Haut. Das Empfinden der Menschen hat sich auch geändert. Jetzt sind halt natürlichere Looks auch oft gefragt, vor allem bei den Anführungsstrichen normalen Leuten. Ne? Also wenn wir jetzt auf die Straße gehen, wenn ich mir jetzt Kaffee hole, dann brauche ich jetzt keinen roten Lippenstift. So. Wenn ich aber abends schön ausgehe, dann trage ich schon einen roten Lippenstift. Ja, es hat auch viel mehr Mode zu tun in der Zeit. Ne?
Es gab noch eine Frage aus der Community, ich stelle sie trotzdem noch mal so zum Schluss. Was haben deine Freunde jetzt Angst oder mehr Respekt vor dir, wo du bei der Höhle der Löwen warst? Reagieren die anders?
Interessante Frage. Angst? Nee, also Angst glaube ich nicht. Sie haben auf jeden Fall sich sehr, sehr gefreut, weil die genau wissen, wie lange ich und wie hart ich die letzten Jahre gearbeitet habe und dass wir eine der Vorreiter waren in dem Bereich. Und dass wir die Möglichkeit hatten, obwohl Nui ja schon seit 2017 auf dem Markt ist, dort teilzunehmen. Das hat uns ja alle sehr gefreut. Klar, manche haben gesagt, oh, das hätte ich mir jetzt nicht getraut. Aber also ich fand es nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Ich habe halt gedacht, so ja, ich gehe jetzt da hin und mal gucken, was rauskommt. Also ich habe mir da nicht so einen großen Kopf gemacht, ehrlich gesagt.
Aha. Ja. Ja, ist doch schön. Es ist ja genau dahin gegangen, wie du es wolltest. Und ich
glaube, das ist auch Fügung, ja. Also ich glaube, das fügt sich alles so, wie es sein soll. Mhm.
Mhm. Ja. Schön. Ich danke dir auf jeden Fall. Da war super viel dabei. Ich wünsche dir, ich wünsche Nui Cosmetics noch ganz, ganz viel Erfolg. Und ja, bin gespannt, wo die Reise hingeht. Hast du bist ja sehr strukturiert und auch zielgerichtet. Hast du so eine Zielformulierung für Nui, die du teilen kannst? Wo geht's hin oder wo ist die Marke in 3 Jahren? Das ist immer so eine komische Frage, oder?
Also ich möchte auf jeden Fall, dass Nui noch mehr in den Badezimmern von Naturkosmetik-Liebhabern, aber auch von Leuten steht, die noch nichts mit Naturkosmetik zu tun haben. Also das ist auf jeden Fall mein Ziel, so dieses Ding zu brechen.
Ja. Schön. Da wünsche ich dir und euch noch ganz, ganz viel Erfolg auf dieser Reise. Ich freue mich über deine vielen Dinge, die du geteilt hast hier im Schiff-Podcast. Und ja, wünsche dir alles Liebe.
Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und vielen Dank für deine Zeit.